Hört das Tagesinfo vom 6. November 1991.
Im Sommer 1991 fand ein bundesweites Fantifa-Treffen statt. Wir berichten jetzt von einer Arbeitsgruppe, die sich mit dem rassistischen Feminismus beschäftigt hat. Diese Arbeitsgruppe hat es schriftlich niedergelegt und es gibt zwei Teile dazu, wo wir den ersten Teil heute berichten werden und den zweiten Teil in der nächsten Fraueninfosendung. Den rassistischen Feminismus auf die Tagesordnung setzen. Durchforstet man in den USA oder England die feministischen Bibliotheken und vergleicht sie mit den unsrigen, so fällt eines ziemlich deutlich ins Auge. Rassismus und Klassismus sind dort häufiger zentrale Kategorien, die die feministische Analyse bestimmen. Langsam kommt die Diskussion über Rassismus auch in unserer Frauenbewegung ins Rollen. Auffällig ist die Hilflosigkeit und Ablehnung, mit der wir weißen Frauen auf die Konfrontation mit unserer Privilegiertheit reagieren. Warum dies so ist, darauf kann der folgende Artikel vielleicht eine Teilantwort sein.
Sisterhood is powerful. In ihrem Buch Feminist Theory from Margin to Center kritisiert Bell Hooks, dass Schwesterlichkeit in der Frauenbewegung immer vorausgesetzt und nicht als revolutionäre Leistung verstanden wurde, um die gekämpft und für die gearbeitet werden muss. Die Frauenbewegung basierte stattdessen auf der Idee der gemeinsamen Unterdrückung, die jedoch eine falsche Grundlage dafür liefert, wie verschieden und komplex die sozialen Lebensrealitäten von Frauen sind. Denn Frauen sind in unterschiedlicher Weise von Sexismus, Rassismus und Klassenprivilegien betroffen.
Der Opferstatus als Bündniskonzept. Sie spricht sich nicht gegen die Vision von Schwesterlichkeit aus, fordert aber eine Neukonzeption, die nicht von einem gemeinsamen Opferstatus ausgeht, wie es das Modell der bürgerlichen Frauenbewegung tut. Dieses Bündniskonzept spiegelte das männliche Überlegenheitsdenken wider. Frau sein ist Opfer sein. Dies ist jedoch eine Annahme, die den Erfahrungen vieler Frauen widerspricht, die nicht kontinuierlich passiv und hilflos sind. Die Opferlogik führte dazu, dass viele weiße Aktivistinnen die feministische Bewegung verlassen, sobald sie sich mit dem Bild des Opfers nicht mehr identifizieren können. Meist waren diese Opfer auch wesentlich privilegierter durch Hautfarbe, Bildung und Geld als die große Mehrheit der Frauen dieser Welt. Ihre Version der Schwesterlichkeit führte dazu, dass Schwestern sich bedingungslos lieben, Konflikte vermeiden, Unterschiede harmonisieren sollten. Wie sollten schwarze Frauen sich mit so einem Konzept identifizieren, wo sie teilweise so direkt mit den Privilegien weißer Frauen konfrontiert werden? Es sind die privilegierten bürgerlichen Frauen, die schwarze und arme Frauen für sich putzen, kochen und Kinder hüten lassen, während sie sich selbst verwirklichen. Zudem können es sich die täglich ausgebeuteten Frauen nicht leisten, nicht auf ein bestimmtes Maß an Kontrolle über ihr Leben zu bauen, denn davon hängt ihr Überleben ab. Diese Frauen wollen sich vielmehr aufgrund ihrer Stärken und Ressourcen zusammenfinden. Und dies ist der Kern der Schwesterlichkeit. An die Stelle des Opferkonzeptes muss die politische Solidarität der Frauen treten. Sexismus, Rassismus, Klassenprivilegien müssen aufgrund der Erfahrungen aller Frauen analysiert und bekämpft werden. Dazu gehört, den Sexismus unter Frauen anzugreifen. Die eigene sexistische Sozialisation muss analysiert und aufgebrochen werden. Die Werte männlicher Vorherrschaft führen dazu, dass Frauen sich konkurrent, misstrauisch und defensiv verhalten. Sie verbringen Stunden mit bösartigem Klatsch über andere Frauen. Viele Fernsehdramen charakterisieren Frauenbeziehungen als aggressiv, verächtlich und konkurrent. Eine gemeinsame Analyse wird den Frauen Stärke und Bestätigung geben und ein solides Fundament schaffen für die Entwicklung politischer Solidarität.
Eine weitere Schranke der Solidarität unter Frauen ist der Rassismus. Rassistische Diskriminierung, Ausbeutung und Unterdrückung machen es unmöglich für weiße und schwarze Frauen zu glauben, sie hätten gemeinsame Ziele und politische Interessen. Weiße Frauen waren im Kolonialismus oftmals die direkten Vorgesetzten schwarzer Frauen. Insbesondere weiße Frauen verbreiten in den Kolonialblättern das Bild vom faulen, schmutzigen und ungelehrigen schwarzen Dienstmädchen oder vom koketten, sogenannten Mischlingsweib. Aufgrund ihrer Privilegien waren weiße Frauen in den Dingen des Lebens unwissend, zudem noch emotional und ökonomisch abhängig von ihren Männern. Eine Erfahrung, die ihre schwarzen, hart arbeitenden Schwestern nicht teilen konnten. Historisch gesehen war das Interesse an der Erhaltung der weißen Vorherrschaft immer eine ebenso hohe, wenn nicht höhere Priorität wie die Beibehaltung strikter Geschlechterrollen. Bell Hooks schreibt: Es ist kein Zufall, dass die Rechte der weißen Frauen immer dann Beachtung finden, wenn es eine breite antirassistische Massenbewegung gibt. Selbst eine politisch äußerst naive Person kann begreifen, dass es im Interesse eines Staates weißer Vorherrschaft liegt, angesichts der Forderungen, den Bedürfnissen der unterdrückten schwarzen und bzw. oder weißen Frauen zu entsprechen, auf die der weißen Frauen einzugehen. Aufgrund dieser historischen Erfahrung sind schwarze Frauen misstrauisch gegenüber dem weißen Feminismus. Denn auch hier setzt sich der Rassismus fort.
Die Macht der Definition. Weiße Feministinnen bestimmen Theorie und Praxis der Bewegung. Bürgerliche Frauen generalisieren ihre Erfahrungen und verbreiten sie als die Theorie des Feminismus. Diese Theorie bestimmt die Prioritäten der Bewegung nicht nur im Westen, sondern für die ganze Welt. Weiße Frauen bestimmen, wogegen Frauen der Zweidrittelwelt sich zu wehren haben. In Afrika gegen Klitorisbeschneidung, in Indien gegen Witwenverbrennung, in Lateinamerika gegen den Machismo. Zugleich werden auch die Kriterien für die richtige Strategie vorgeschrieben. Maria Mies stellt fest, dass auch Dritte Weltfrauen nun die Notwendigkeit einer Ehe mit den Erste Weltfrauen sehen, sich im Jahre 1979 gemeinsam zusammensetzen und eine Art gemeinsames Verständnis darüber herausgearbeitet haben, was feministische Ideologie sei. Die Früchte dieser Ehe, nach Mies, Zitat, diese echte Basisbewegung der Dritte Weltfeministin folgte ähnlichen organisatorischen Prinzipien, wie sie westliche Feministinnen haben. Zitat Ende. Schwarze Frauen machen die Erfahrung, dass weiße Feministinnen selbstverständlich die Führungspositionen einnehmen wollen. Sie wollen kein Teil der feministischen Bewegung sein, sie wollen leiten. Arroganterweise nahmen weiße Feministinnen an, ihr Appell an schwarze Frauen zur Schwesterlichkeit sei bereits antirassistisch. Schwarze Frauen sollten der Bewegung beitreten, sie würden faktisch als Gäste gesehen. Dem Antirassismus ist bereits Genüge getan, wenn 1 bis 2 schwarze Frauen in einem Projekt mitarbeiten. Der Kampf gegen Rassismus wird jedoch nicht zur politischen Praxis der weißen Frauenbewegung.
Antirassismus ist auch in der deutschen Frauenbewegung noch nicht Teil feministischen Denkens und Handelns. So wurde das 7. bundesweite Treffen der Einwanderinnen und Flüchtlingsinitiativen von der weißen Deutschen Veronika Benhold-Thompson eröffnet. Sie besaß immerhin die Einsicht, dass sie aufgrund ihrer Privilegiertheit die Möglichkeit zum Schreiben und Sprechen besitzt und deshalb diesen Kongress eröffnet. Jedoch charakterisierte sie diese Möglichkeit als zufällig glücklichere Situation, die sie hofft, solidarisch nutzbringend einzubringen. Sanchita Basu schreibt hierzu: Sie ist nur zufällig in dieser Lage, Theorie zu bilden, andererseits sind die anderen Frauen tatsächlich gehindert, das Gleiche zu tun. Als weiße Feministin ist die Zufälligkeit ihrer Möglichkeiten ihr nichts Bedeutendes. Es ist ja zufällig. Vielleicht hat diese Zufälligkeit zufällig auch mit Privilegien zu tun, mit Hierarchie, mit Macht, mit der bloßen Tatsache, dass sie als Referentin für den Einführungsvortrag eingeladen wurde.
Zentrum und Peripherie. Die neue Frauenbewegung der Bundesrepublik hatte ihr kulturelles und strukturelles Zentrum in den intellektuellen, mittelständischen Frauen gefunden, die sich aufgrund sexistischer Erfahrungen aus den Zusammenhängen linker Organisationen und der Studentenbewegung herauslösten. Frauen der unteren Schichten und Immigrantinnen blieben außerhalb oder an der äußeren Peripherie der Bewegung. Schwarze und jüdische Frauen rückten überhaupt erst in den 80er Jahren auf eigene Initiative ins Blickfeld. Texte der deutschen Frauenbewegung zeigen, dass auch deutsche Feministinnen sich selbst als Zentrum definierten und schwarze Frauen als Peripherie. Sie nehmen sich die Macht der Definition. Weiße Mittelschichtsfrauen hatten Zeit, Geld und Macht, ihre Theorie des Feminismus zu entwickeln und zu verbreiten. Hinzu kam die Institutionalisierung der Frauenforschung, in der auch Frauen Theorie bildeten, die nicht in Grassroots-Projekten arbeiteten. Weiße Feministinnen setzten Werte, nach denen sich Inhalt und Strategie der Frauenbewegung der ganzen Welt zu richten haben. Sie zeigten so viel weißes Überlegenheitsgefühl wie ihre weißen Männer, indem sie Maßstäbe setzten, Führungspositionen besetzten, Erfahrungen schwarzer Frauen ignorierten. Auch ihre Schwesterlichkeit basiert, zumindest bei den meisten Feministinnen, auf dem Opferkonzept. Werden sie auf Veranstaltungen mit ihrem Rassismus konfrontiert, wie in Hamburg auf der Frauenwoche, reagieren sie hilflos oder aggressiv. So, das war der erste Teil zu dem Thema, den rassistischen Feminismus auf die Tagesordnung setzen. Nächsten Mittwoch im Fraueninfo hört ihr den zweiten Teil, Fehlkonstruktionen in der weißen feministischen Theorie über Vereinnahmung und Auslöschung und so weiter und so weiter. Wir können euch jetzt noch ganz kurz die Literaturbeiträge sagen, wo vieles heraus entnommen worden ist. Ich gebe weiter an dich.
Ja, das sind vier Literaturangaben. Die erste, Beiträge zur feministischen Theorie und Praxis, das Heft Nummer 27, geteilter Feminismus, Rassismus, Antisemitismus und Fremdenhass. Das zweite Buch ist von Sanchita Basu, Zentrum und Peripherie, in der Zeitung Freitag, Nummer 36 von 1991, vom 30.08.1991. Das dritte, auch im Text erwähnte Buch, Bell Hooks, Feminist Theory from Margin to Center, South End Press, 1984. Und die Übersetzung des Buchs von Bell Hooks findet ihr in den Beiträgen Nummer 27.